Wie schön, dass wir das gemeinsam singen dürfen. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Und dass wir nicht sagen müssen, mein Wort oder dieses Wort. Und dass David das schon sagen konnte, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wir haben es vorher schon gehört, den Text aus dem Markus-Evangelium. Und weil es Wort Gottes ist, lese ich fast den gleichen Text noch einmal aus dem Matthäus-Evangelium. Und ihr könnt einmal ein bisschen hinhören, ob euch dabei etwas auffällt. Das ist die Parallelstelle Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, Vers 34 bis 40. Die gleiche Überschrift, was ist das wichtigste Gebot oder welches das wichtigste Gebot? Als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus, um ihm eine Falle zu stellen. Ein Schriftgelehrter fragte ihn, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Habt ihr den Markus-Text noch vor Augen oder in den Ohren? Welche Unterschiede fallen euch auf?
Hier wollten sie eine Falle stellen.
Ja, hier geht es um eine Falle. Markus, Markus bringt das nicht so. Ein bisschen anders. Wahrscheinlich war es die gleiche Situation, aber aus einem anderen Blickwinkel. Dieser Text ist kürzer. Beim anderen, der ist etwas länger. Und mich hat es besonders bewegt, immer wieder auch den Schluss dann zu sehen. Und persönlich liebe ich es sehr, in den Evangelien zu lesen. Im Neuen Testament. Immer wieder und wieder. Und ich entdecke immer wieder ganz neue Dinge, die darin geschrieben sind. Und auf eine ganz besondere Art und Weise führen sie uns das irdische Leben und Wirken unseres Herrn Jesus vor Augen. Und da entdecken wir immer wieder Neues. Wir sehen sein Handeln, seine Begegnungen mit seinen damaligen Zeitgenossen, die eingebunden waren in ihre Kultur. Das war damals die jüdische Kultur. Und er hat einfach gewusst, was er ihnen sagen soll. Und ich bin so froh, dass diese Evangelien uns Berichte aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen und merken, worauf der Einzelne immer wieder einen Schwerpunkt gelegt hat, der sie geschrieben hat. Aber herausstrahlt die einzigartige Persönlichkeit Jesu und sein einmaliger Charakter. Viele sagen, er ist die bekannteste Persönlichkeit in der Geschichte, auch hier. Und wer ein bisschen Geschichte weiß und sieht, der merkt, dass das so ist. Aber auch die meist umstrittene Person in dieser Welt. Wer war er wirklich oder wer ist er? Nur ein Wanderprediger, ein ganz besonderer Lehrer mit großer Begabung. War er ein besonders heiliger Mann und Mensch? Vielleicht doch ein Prophet? Wenn dann der Vorletzte, der Letzte, der kam ja dann noch, 600 nachher, wenn man das so nimmt, wie manche das behaupten. Wer war er wirklich? Ein Wunderheiler? Andere sagen, nein, ein Verrückter, ein Fanatiker. Und genau diese Frage stellt Jesus einmal seinen Jüngern. Wir finden das im Matthäus Evangelium Kapitel 16, da heißt es in den Versen 13 bis 15, da fragt er seine Jünger auch, was denken die Menschen, was sagen sie von mir, wer ich sei? Und er war mit seinen Jüngern unterwegs und er fragt sie, für wen halten die Leute den Menschensohn? Also er meinte damit sich selbst, den Sohn des Menschen, den Menschensohn. Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Andere halten dich für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und nun stellt Jesus diese Frage ganz direkt an seine Leute. Und für wen haltet ihr mich? Fragte er sie. Da antwortete Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Männer, die mit ihm gingen, die Jesus gerufen hat, mit ihm zu gehen und von ihm zu lernen, die er angeleitet hat, Menschenfischer zu werden, die werden gefragt. Und was für eine Aussage hier Petrus trifft. Diese Worte muss man sich einfach mal richtig auf der Zunge zergehen lassen, was da alles drin steckt. Was für eine Erkenntnis, welche Einsicht Gott selbst dem Petrus hier gegeben hat, dass er diese Grundwahrheit so ausspricht. Du bist der Christus. Christus oder der Gesalbte oder der Messias. Die Erwartung jedes einzelnen Juden damals. Der Messias soll kommen. Er wird kommen. Er wird uns befreien. Da sagt Petrus, du bist der Messias. Und der von Gott gesandte Retter. In den Evangelien sehen wir, wie oft Jesus davon spricht, dass er gesandt ist. Also von Gott ausgehend runter zu den Menschen. Er, der gesandt ist. Und dann Retter. Schon bei der Verheißung wurde gesagt, also bei der Ankündigung, du sollst seinen Namen Jesus heißen oder Jeshua. Gott rettet. Rettung. Weil er der Retter ist von den Sünden. Und noch jetzt eins obendrauf. Der Sohn Gottes. Des lebendigen Gottes. Also das sind einfach so starke Dinge. Es geht nicht um irgendeinen Gott, sondern der lebendige Gott, der sich als Schöpfer offenbart hat und immer noch offenbart. Alles zusammengefasst in diesem einen Vers. Diese Erkenntnis. Ich wünsche mir so, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Er ist der ultimative Messias, der einzige Retter, der von Gott gesandte Retter, der Sohn Gottes, also kein Zweifel, der Sohn des lebendigen Gottes, Gott selbst. Und besonders im Johannesevangelium, das ja überwiegend diesen theologischen Charakter hat, sehen wir Jesus als den großen Gott, als den Ich Bin. Das nochmal auch an uns die Jüngeren, welche Ich-Bin-Worte aus dem Johannesevangelium fallen euch ein? Kriegen wir die zusammen? Alle miteinander? Was sagt Jesus, ich bin? Wahrheit und das Leben. Was noch?
Das Licht der Welt.
Das Licht der Welt. Das Brot des Lebens.
Die Tür.
Die Hirte. Der gute Hirte. Was haben wir noch?
Das lebendige Wasser.
Haben wir das als von mir strömend lebendiges Wasser? Ich bin noch nicht ganz. Wasser auch, auf jeden Fall. Die Auferstehung und das Leben. Und der Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wir merken, wie grundlegend auch da. Und dann dieses wunderbare Bild, wo er sagt, von mir werden, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, wenn wir an ihm angeschlossen sind. Er die Quelle. Es ist einfach so großartig, das zu sehen. Und mich erinnern diese Worte sofort an das Alte Testament. Und wo Gott sich vorstellt, wie er heißt. Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein. Ich bin der Seiende. Und das ist sein Name, Yahweh. Und Jesus verwendet hier diese Aussage, ich bin, immer wieder. Ich bin Gott, ich bin der lebendige Gott. Ich liebe auch den Lehrstil Jesu, wenn er mit Menschen sprach. Liebevoll, mit Klarheit und Vollmacht. im Matthäusevangelium am Schluss der Bergpredigt in Kapitel 7, da heißt es von ihm, als er abgeschlossen hat seine ganzen Reden, dann spricht er einfach noch das Gleichnis von dem Klugen und dem Toren, dem Mann, der das Haus auf den Sand gebaut hat und auf den Fels gebaut hat. Und abschließend ist einfach ein einfacher Kommentar dabei, und er lehrte nicht so wie die Schriftgelehrten damals, sondern mit Vollmacht oder mit Autorität. Und das sehen wir auch hier. Merken, dass vorher ein Streitgespräch war, und nun ist dieser eine Mann, der hier diese Frage stellt. Auch das gefällt mir bei Markus so gut. Da steht nicht die Falle im Vordergrund. Es ist dieser Schriftgelehrte, der beeindruckt war, so heißt es in meiner Übersetzung, ein Schriftgelehrter hatte zugehört, auch dass sie mal zugehört haben, war schon gut, und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Deshalb fragt er, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Eigentlich eine sehr gute Frage. Warum nicht? Bei all den Geboten, die auch damals in der Tora geschrieben waren, und bei den vielen anderen, die die Juden im Laufe der Zeit noch rundherum gemacht hatten, damit sie ja nicht irgendwie eines der Gebote übertreten, stellt er diese Frage. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, finden wir die 10 Worte oder die 10 Gebote Gottes, die er direkt an sein Volk Israel, damals sein auserwähltes Volk, das er aus der Sklaverei befreit hat, richtet und fasst sie zusammen, sind wie eine Zusammenfassung. In den 5 Büchern Mose, wichtigster Abschnitt in der jüdischen Bibel, der Tora, sind 623 so etwa Gebote, klar ausgesprochene. Und jetzt, dieser Mann sagt, ja, okay, wir haben diese und jene, was ist wichtig? Und Jesus antwortet, genau wieder zitierend aus dem Alten Testament, wo er sich ausgekannt hat. Das hatten sie damals, nur das Neue gab es noch nicht. Und da aus diesem Gesetz oder den Weisungen, den Geboten, nimmt er das eine und unterstreicht das und setzt ein zweites und sagt, das ist gleich. Sind diese bekannten Verse, die wir auch oder besonders im 5. Buch Mose finden, und die möchte ich lesen. Das ist 5. Buch Mose oder Deuteronomium in Kapitel 6. Da heißt es, von Vers 4 bis 9. Ich weiß, Luther übersetzt das, höre Israel. Das ist so dieses interessante, ganz klar, direkte. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Und dann fährt er fort mit Ermahnungen an sein Volk. Achtet darauf. Und er fleht das Volk Gottes richtig an, dir einfach Gott, den Herrn, zu gehorchen. Das ist das eine, das Jesus zitiert als Antwort. Das nächste finden wir im 3. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18, wo er auch wieder das eine ganz klar zitiert. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Davor steht noch, räche dich nicht und sei nicht nachtragend. Und dann liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und dann sagt er als drittes in dieser Antwort zu diesem Schriftgelehrten, der gefragt hat, der die Frage gestellt hat, es gibt kein größeres Gebot als diese beiden. Das ist auch die Formulierung, kein anderes Gebot als diese beiden. Er nimmt sie einfach zusammen, sagt, ich stelle das gleich. Lasst uns etwas genauer hingucken. Ich erwähnte schon im 5. Buch Mose, ist Mose derjenige, der die neue Generation des Volkes Israel vor sich hat. Sie sind 40 Jahre in der Wüste gewandert. Die alte Generation ist umgekommen. Die neue steht vor dem Land. Mose legt ihnen noch einmal quasi das Gesetz aus, die Gebote Gottes, die Weisungen Gottes, die Ordnungen Gottes, mit so viel Pathos, mit so viel Emotionen und viel Liebe. Wenn man das liest, dann merkt man, was da mitschwingt, wie es ihm am Herzen liegt, dass das Volk Israel Gottes Wort gehorcht und danach lebt. Und er sagt ihnen eins, Gott, der Herr, dieser Ich Bin, der Ich Bin, Gott, der Herr, Jahwe, dieser dreieinige Gott, er soll die Nummer eins sein in eurem Leben. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles so wunderbar in Ordnung gebracht hat, er soll der sein, der euch führt, der den ersten Platz hat. Er, der sich selbst offenbart, der direkt zu dem Volk gesprochen hat. Er, der lebendige Gott, nicht irgendein toter Götze, der seine Gedanken und seinen Plan und seine Heilszeiten uns in seinem Wort hat niederschreiben lassen, darüber gewacht hat, dass wir das lesen können. Er ist der sendende Gott. Der spricht durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, der sich Menschensohn nannte oder Sohn des Menschen. Und doch Gott ist dieses Geheimnis, das wir nicht ergründen können. Und dieser große Ich Bin, der soll eure Nummer eins sein. Das möchte er auch für uns. Warum? Weil wir finden das schon bei den Geboten. Die starten, ich bin der Herr. Ich bin derjenige. Ich bin wieder. Und es geht um diese eine Beziehung. Das ist diese senkrechte, diese vertikale Beziehung. Da könnte man diesen Stock hier einfach nehmen und sagen, Gott, diese Beziehung ist die Nummer eins in deinem Leben. Das möchte er. Und auch in meinem Leben. Und deshalb liebe den Herrn, deinen Gott. Er hat sich uns offenbart und wir dürfen ihn lieben. Zu ihm aufsehen. Ihn immer wieder vor Augen haben. Er ist der, der sein Volk aus der Sklaverei befreit hat. So sagt er es auch im 2. Buch Mose Kapitel 20. Denn ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Ich habe euch zu meinem Volk gemacht. Von ihm geht die Rettung aus. Aus Liebe zu seinem Volk und zu seinen Geschöpfen, zu uns allen. Gott selbst hat den Weg der Befreiung aus Schuld und Sünde vorbereitet in unserer gefallenen Welt. Und durch das stellvertretende Opfer Jesu Christi am Kreuz. Vielen Opfer, die all das vorgeschattet haben. Wir blicken heute zurück auf das Opfer. Wenn ihr euch erinnert, auch im Heilsplan und der Heilsgeschichte durchgenommen habt, da ist das Kreuz in der Mitte. Die einen guckten vorwärts und erwarteten, dass wirklich die ultimative Vergebung geschieht. Wir dürfen zurückschauen und uns darüber freuen, dass Vergebung der Schuld möglich ist und wir keine Tiere mehr schlachten müssen, um Opfer zu bringen. Und Gott selbst zeigt uns auch hier in dieser Stelle, wie wir ihn lieben sollen. Wie das möglich ist, dass er die Nummer eins ist. Er zeigt uns, wie diese Beziehung sein soll. Er sagt, ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben. Nicht halbherzig. Und das ist auch ein Prinzip, das ich früher schon als Kind gehört hatte. Ein halber Christ, ein ganzer Unsinn. Ich denke, viele kennen das. Und nicht halbherzig, sondern mit ganzem Herzen ihm folgen, ihn lieb haben, mit meiner ganzen Persönlichkeit, so wie Gott mich geschaffen hat. Und dann heißt es hier von mit ganzer Hingabe oder Luther übersetzt von ganzer Seele. Und da schwingen auch die Emotionen mit, Gefühle. Gott klammert die nicht aus. Und ich denke, das ist wichtig auch für uns. Kennen manche von uns, sind sehr emotional, andere wieder anders. Wir dürfen unsere Emotionen mitschwingen lassen, im Loben, im Anbeten. Immer wieder ganz unsere Gefühle ihm auch hingeben. Und dann mit ganzem Verstand, das finde ich auch ganz interessant hier, mit eurem ganzen Verstand. Das heißt, mit meinem Denken, mit meiner Logik. Er möchte ein bewusstes ihm hingeben. Nicht irgendwie aus Tradition oder weil andere es tun oder warum auch immer, sondern ich soll es auch verstehen. Ich darf und soll sogar meinen Verstand ganz bewusst einsetzen. Und dann mit ganzer Kraft. Das haben wir im Alten Testament auch so, wo das Wort Kraft benutzt wird. Mein Handeln beinhaltet meinen Körper. Juden, die können das ganz gut ausdrücken. Uns ist das etwas fremd. Aber wenn sie die Tora lesen, dann sind sie ständig in Bewegung. Es ist etwas fremd, wenn man das erst anguckt. Aber immer wieder, auch mit dem ganzen Körper, sie neigen nach vorne und lesen laut das Gesetz, einfach mit allem mit dabei zu sein. Und auch mit meinen Ressourcen, alles was zu meinem Körper, zu meinem dazugehört, Ressourcen an Zeit und Geld, er ist die Nummer eins. Ich möchte uns auch sagen, sei zufrieden in dem Herrn. Finde in ihm deine ganze Erfüllung. Finde deine Identität in ihm, im Herrn Jesus, nicht in Wünschen oder Erwartungen oder Idealen. Nein, er ist derjenige. Und das ist Evangelium. In ihm darf ich wirklich geliebt sein und alles haben, was ich brauche. Auch die Weisheit, nicht unser Verstand, sondern er derjenige, der uns führt und leitet. Oder anders gesagt, fokussiere alle deine Aktivitäten allein auf diesen Herrn, in allen Bereichen deines Lebens, auf unseren großen Gott, auf unseren Herrn Jesus Christus. Und dann wird er handeln und einen Prozess der Veränderung in deinem Leben starten. Deshalb, liebe Jesus, pflege diese vertikale Beziehung zu ihm. Im Beten, im Lesen, in Gemeinschaft mit ihm und auch untereinander. Und das ist so wichtig, dass dieser Glaube und die Liebe zu Jesus all unsere Lebensareale beeinflusst und prägt. Privat, Familie, Gemeinde, Gesellschaft und wir werden seinen Segen erleben. Das hat er versprochen. Aber Jesus bleibt nicht stehen. Er zeigt die zweite Dimension. Und das ist jetzt die horizontale. Auch hier. Ich soll das einfach ein bisschen versinnbildlichen. Die horizontale Beziehungsebene. Er sagt ganz einfach, beide, kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Waagerechte, hier die horizontale Beziehung zu meinen Mitmenschen und die zu Gott. Ich finde das ganz genial, wie er da wieder so antwortet. Und bei mir klingelt es dann immer wieder. Wenn er sagt, deinen Nächsten. Ist das nicht eine zu große Herausforderung? Wer ist das? Der neben mir sitzt im Gottesdienst. Ist das meine Frau? ist das der, der gerade Hilfe braucht. Und die Frage in einem anderen Kontext als hier im Lukas-Evangelium, da nimmt er die Geschichte vom barmherzigen Samariter und zeigt da, wer der Nächste ist. Die ist uns auch bekannt. Auch, wie soll ich lieben? Und ich möchte das jetzt nicht noch weiter ausführen, aber da sehen wir, es geht um aktive, praktische, dienende, selbstlose Liebe. Es geht um Barmherzigkeit. Und er sagt dann dem einen, der die Frage da gestellt hat, auch wieder so, als, weil er nicht wusste, was er jetzt weiter sagen sollte, merkte er, dass er eigentlich die richtige Antwort bekommen hat. Und dann sagt er ihm, geh und tue genau das Gleiche, was der barmherzige Samariter getan hat, der sich erbarmt hat. Unvoreingenommen, ohne Vorbehalt oder Bedingungen. Annehmen, vergeben, Fehler nicht zurechnen. Wenn wir nachdenken, wer kann das? Sag mal, fast unmöglich. Von uns aus auf gar keinen Fall. Und Jesus ist auch das, ich nenne es wieder, das ultimative Vorbild, auch in dem, was Nächstenliebe anbelangt. Das sehen wir in den Begegnungen mit den Menschen, wie er gewusst hat, was sie brauchen und was er ihnen sagen soll und wie er helfen soll. Und er ist der, der das Gesetz und die Propheten erfüllt hat und ganz und gar nach Gottes Willen gelebt hat. Und er ist auch derjenige, der uns befähigt, so zu leben. In all unserer Schwachheit, mit unseren Fehlern. Wir werden nicht perfekt sein, aber er ist derjenige, der uns es gibt, wenn wir mit ihm in enger Verbindung leben und die Beziehung zu ihm auch stimmt. Deshalb nochmal unsere beiden Stöckchen als Illustration. Die vertikale Beziehung, die horizontale Beziehung. Eine Frage, wie kann ich diese Beziehung festmachen? Was brauche ich dazu? Den anderen Stab. Ich kann es einfach runterlassen, ich könnte es an die Wand nageln. Das würde auch gehen. Also ich brauche noch irgendeinen Balken. Mindestens einen Balken. Esther und Lydia, kommt mal bitte nach vorne. Und probiert mal das hier so zu machen, dass das sich aneinander hält. Ja, einfach festziehen. Wichtig ist das eine. Und wir sehen das andere genauso. Ich kann sie nur aneinander befestigen. Diese horizontale Beziehung funktioniert nur, wenn ich sie an der vertikalen festmache. Und diese vertikale Beziehung zu Gott, zu Jesus, befähigt uns, auch die horizontale zu meinen Mitmenschen zu leben. Und ich würde einfach das so sagen, das ist das, wenn dann Christsein, ich sage jetzt bewusst nicht Christentum, sondern Christsein sichtbar wird. In meinem Umfeld, in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Und ich finde das so schön, wenn wir das auch als, auch wenn wir das einfach als Illustration vielleicht im Gedächtnis behalten, wenn wir das Kreuz sehen, auch auf jeden Fall an das Opfer erinnert zu werden, aber auch an diese Beziehung. Auch die offenen Arme des Herrn Jesus, diese Einladung auch. Kommt zu mir, kommt, habt diese vertikale Beziehung zu Gott und dann ist es möglich, die horizontale auch auszuleben. Und es ist ein Gebot, die Zusammenfassung des Ganzen. Matthäus Evangelium am Ende hieß es, dass darin hängend, ich glaube Luther übersetzt das so, das Ganze, die Gebote und die Propheten in diesen beiden Geboten. Wie eine Hängematte. Zwei Punkte, die fest sind. Und das ist möglich, weil Jesus am Kreuz verblutet ist, sein Leben hingegeben hat, uns ewiges Leben schenkt, die wir an ihn glauben, uns an ihn hängen. Nochmal kurz zurück zu unserem Text. Der Mann hier, der Schriftgelehrte, Er sagt einfach, Lehrer, du hast recht. Oder du hast wahr gesprochen. Ich mache diese Übersetzung, wo es so heißt, Lehrer, du hast recht. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen neben ihm. Das ist klar. Ihn sollen wir lieben von ganzem Herzen, mit unserem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Hingabe und mit aller Kraft. Und auch unsere Mitmenschen sollen wir so lieben wie uns selbst. Das ist mehr als alle Opfer, die wir Gott bringen können. Dieser Satz, der hat mich echt geflasht. Schriftgelehrte sagt das. Das ist mehr als alle Opfer. Diese Schlussfolgerung. Ja, das stimmt. Was er sagen will ist, ja, das stimmt. Nicht die Religion ist wichtig. Das Opfer bringen, die Handlungen, die Reinigungszeremonien, all das, was wir da machen müssen. Sondern es geht um die Beziehung. Erst diese Vertikale zu Gott, der die Nummer 1 ist, zu Jesus Christus. Und dann auch das Horizontale möglich macht. Und das allein in die Tat umzusetzen. Und das allein durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit, seine Kraft, die in uns wirkt. Und das ist Evangelium. Ich denke, genau das ist das, was wir und auch jeder andere braucht. Nicht Religion, Evangelium. Das Evangelium, das einfach sagt, in mir bin ich sündiger, als ich je von mir gedacht habe. Ich bin zu allem imstande. Aber in Jesus Christus bin ich geliebter, als ich es je zu hoffen gewagt habe. Und das setzt alles in ein anderes Licht und auf ein anderes Fundament. Und das kann uns wirklich froh und dankbar machen, dass wir das bezeugen können und dürfen. Ja, es ist seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Kraft, die durch uns fließen will, in uns wirken kann. Und deshalb dürfen wir an ihm festhalten und diese Beziehungen leben. Danke.